HR Info. Politik.
Vom Schachverein bis zur Gesellschaft für Wehrtechnik. Es gibt in Deutschland rund 500.000 Vereine, die als gemeinnützig gelten. Sie alle genießen Steuervorteile. Nicht so der Verein ATTAC. Ihm wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt. Viele andere Vereine befürchten nun einen Dominoeffekt. Sie bewerten das Urteil des Bundesfinanzhofs als Angriff auf die Demokratie und als Maulkorb. Warum? Darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Ob für eine gerechten Welthandel, eine gerechte Steuerpolitik, gegen Atomstrom oder für eine bessere Bildungspolitik. Kaum eine Demo zu diesen Themen hat in den vergangenen 19 Jahren ohne das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC stattgefunden. Doch aus Sicht des Bundesfinanzhofs hat ATTAC damit den Bogen überspannt und am Ende Februar bestätigt, ja, der Verein ist nicht gemeinnützig. Denn, so der Präsident des Bundesfinanzhofs, Rudolf Mellinghoff,
wir haben eben nicht als gemeinnütziger Zweck die allgemeinpolitische Betätigung.
Dieses Urteil hat viele Organisationen in Aufruhr versetzt, denn sie befürchten aufgrund dieser Argumentation einen Dominoeffekt. Scheinbar zu Recht, denn auch die Kampagnenorganisation Campact hat bereits erste Konsequenzen aus diesem Urteil gezogen. Auch das ist ein Verein, der sich mit Online-Appellen zu Themen wie Umweltschutz, Menschenrechten oder sozialer Gerechtigkeit zu Wort meldet. Diese Woche erst hat Campact angekündigt, ab sofort keine Spendenquittungen mehr auszuteilen. Die Pressesprecherin von Campact, Svenja Koch, hat mir erklärt, warum.
Wir sind nun sehr ähnlich strukturiert. Wir machen auch viel politische Bildungsarbeit. Und wir gehen davon aus, weil wir zurzeit in der Überprüfung unserer Gemeinnützigkeit liegen, dass wir die ebenfalls verlieren werden. Daher haben wir uns entschieden, künftig keine Spendenbescheinigung mehr auszustellen. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Monaten der Bescheid des Finanzamtes kommt. Und dann dürfen wir auch keine Spendenbescheinigung mehr ausstellen. Und da es sehr wahrscheinlich ist, dass das Finanzamt sich auf das Urteil des Bundesfinanzhofs bezieht, haben wir gesagt, okay, dann würden sich Spenderinnen und Spender doch getäuscht fühlen, wenn wir ihnen im Laufe des Jahres mitteilen, sie bekommen keine Spendenbescheinigung mehr und könnten sagen, ja, das habt ihr doch im Februar gewusst. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, vorsorglich stellen wir keine mehr aus.
Und was wird das, also aller Voraussicht nach, längerfristig für Konsequenzen für Ihre Arbeit haben?
Für unsere Arbeit hat es im Moment keinerlei Konsequenzen. Wir werden unsere Kampagnen für Klimaschutz, für ein Verbot von Glyphosat, gegen Rechtsextremismus weiter fortsetzen wie bisher und wollen auch unsere Finanzierung weiter auf Spenderinnen und Spender stützen. Diese erhalten keine Spendenbescheinigung mehr. Das heißt, sie können ihre Spenden nicht mehr von der Steuer absetzen. Vielleicht noch mal zur Erläuterung. Wir haben im Newsletter-Verteiler 2 Millionen Menschen und 100.000 davon haben so eine Spendenbescheinigung bisher bekommen.
Wie bewerten Sie demnach dieses Urteil?
Also wir sehen das schon als giftig für die Zivilgesellschaft an, weil es natürlich viele Organisationen gibt, die zu politischen Themen Bildungsarbeit machen. Und das ist ja auch gewollt. Wir brauchen ja eine lebendige Debatte, die nicht nur getragen wird von Parteien oder von Lobbyverbänden der Industrie. Und es kann ja nicht sein, dass sich Organisationen nun entscheiden müssen, ob sie weiter Steuerprivilegien nutzen wollen oder ob sie sich in ihrer Meinungsäußerung einschränken. Das halten wir für ein ganz großes Problem.
Soweit die Erklärungen von Svenja Koch, Pressesprecherin von Campact. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob und wenn ja, wie viele potenzielle Spender und Spenderinnen sich in Zukunft davon abbringen lassen, Geld zu spenden, weil sie keine Quittung mehr bekommen. Bei ATTAC selber hatte das Urteil bislang den gegenteiligen Effekt. Laut Auskunft ihrer Sprecherin hat die Nichtregierungsorganisation seit dem Urteil aus Solidarität 600 neue Mitglieder und 4-mal so viele Spenden wie sonst. Doch das ist natürlich eine Momentaufnahme und ATTAC gibt sich mit diesem Urteil nicht zufrieden. Die Organisation hat angekündigt, schon bald Klage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Es bleibt die Frage, was genau ist eigentlich gemeinnützig? Welcher Verein dient dem Allgemeinwohl und welcher nicht? Damit hat sich mein Kollege Christoph Keppeler beschäftigt.
In § 52 Absatz 1 der Abgabenordnung heißt es:
Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
Was gemeinnützig ist, wird dann darunter in 25 Punkten akribisch aufgeführt. Wissenschaft fördern, Religion, Gesundheitswesen, Jugend, Altenhilfe, Tierschutz, Fürsorge für Strafgefangene, Verbraucherberatung, Sport, Heimatpflege und vieles andere mehr. Gemeinnützige Vereine und Unternehmen sind von Grundsteuern, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Körperschafts- und der Gewerbesteuer befreit. Aber dazu müssen sie selbstlos tätig sein. Ein Sportverein gilt als gemeinnützig. Und auch ein Modellflugverein oder ein Verein zur Förderung des Amateurfunks. Denn die werden ausdrücklich in der Abgabenordnung aufgeführt. Politische Zwecke gehören laut der Abgabenordnung grundsätzlich nicht zu den gemeinnützigen Zwecken. Deshalb wollte schon 2001 der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein, CSU, den Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Robin Wood die Gemeinnützigkeit entziehen. Auch andere Vereine sind in ihrer Gemeinnützigkeit umstritten. Etwa der Deutsche Fußballbund DFB. Er ist als gemeinnützig anerkannt. Immerhin gab der DFB 2016 43 Millionen Euro seiner 290 Millionen Euro Einnahmen für den Amateurfußball aus und damit für einen gemeinnützigen Zweck. Dennoch aber hatte als einziger offener Kritiker aus dem DFB der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger in der ARD seine Zweifel.
Wenn die Gemeinnützigkeit mehr oder weniger dazu benutzt wird, im Kern den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu unterstützen, dann ist das aus meiner Sicht nicht okay.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, die gerne deutsche Rüstungshersteller und ausländische Militärattachés zusammenbringt, hat den Gemeinnützigkeitsstempel. Oder der Berliner Edelgolfclub Wannsee, was Professor Wolfram Richter aus dem Beirat des Bundesfinanzministeriums kritisierte.
Ist es im Interesse der Öffentlichkeit, dass Private einen Golfclub unterhalten? Soll das förderungswürdig sein? Welche Pflichtaufgabe des Staates wird dadurch ersetzt?
Immerhin spendeten die Mitglieder des Golfclubs immer mal wieder 20.000 oder mehr Euro an ihren Golfclub und konnten diese Spende an ihren eigenen Verein von der Steuer absetzen.
Es steckt also viel Zündstoff in dieser auf den ersten Blick doch recht trockenen Materie. Die Gesellschaft für Wehrtechnik ist gemeinnützig, ein Netzwerk, das sich für Menschenrechte einsetzt, nicht. Das sorgt bei vielen für Irritationen. Stefan Diefenbach-Trommer ist Jurist und Geschäftsführer der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Von ihm wollte ich wissen, wer genau denn nun eigentlich entscheiden darf, ob eine Gemeinnützigkeit vorliegt oder nicht.
Über die Gemeinnützigkeit entscheiden die örtlichen Finanzämter. Das sind fast 600 Finanzämter bundesweit, die diese Entscheidung treffen. Letztlich dieselben Finanzämter, die ihre Lohnsteuererklärung prüfen. Und die entscheiden natürlich auch nicht ganz einheitlich. Das haben wir auch in einer Studie vor einem Jahr nachgewiesen. Da haben wir verschiedene Vereine konstruiert, die sich für Demokratie und gegen Rassismus engagieren. Und über den Daumen gepeilt hat die Hälfte der Finanzämter die anerkannt, die Hälfte nicht. Damit die Finanzämter möglichst einheitlich entscheiden, gibt es vom Bundesfinanzministerium einen Anwendungserlass zum Gesetz zur Abgabenordnung, der aber immer noch sehr grob ist und auch nur die Auffassung der Verwaltung wiedergibt.
Ja, das heißt, wie viel Ermessensspielraum hat dann so das jeweilige Finanzamt? Also an welchen Faktoren wird sich denn dann orientiert?
Ich glaube, es ist so, dass die Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten da oft ein Dilemma sind zwischen dem, was als politisch erwünscht gilt und auch gesellschaftlich akzeptiert ist, und dem, was das Gesetz tatsächlich hergibt. Insofern haben sie Handlungsspielraum und nutzen den auch, also oft sehr zum Nutzen der gemeinnützigen Organisation, sehr grundrechtskonform. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist der sehr eingeschränkt, bis hin, dass es eben konkrete Anweisungen gibt, auch in Einzelfällen. Bis hoch vom Bundesfinanzministerium runter, bis zu einem einzelnen Finanzamt.
Das heißt, welche Kriterien sind das? Denn eines haben wir schon gehört, ein Verein oder eine Stiftung muss selbstlos sein. Aber was genau ist das dann?
Ja, die Kriterien für die Gemeinnützigkeit stehen vor allem zunächst in § 52 der Abgabenordnung. Diese Selbstlosigkeit steht da zusammen mit der Anforderung zur Förderung des Allgemeinwohls tätig zu sein. Und was das genau ist, ist dann in einer ganzen Liste von Zwecken konkretisiert. Und Sie müssen als gemeinnütziger Verein oder Stiftung das, was Sie tun, einen dieser Zwecke zuordnen. Das ist sehr, sehr vielfältig und zugleich sehr lückenhaft, diese Zweckliste. Also zum Beispiel das Engagement für die Menschenrechte oder gegen Rassismus ist dort nicht abgebildet.
Das heißt, wer könnte denn sowas ändern, also diese Liste? Wer könnte die vervollständigen oder überhaupt nochmal komplett überarbeiten?
Das muss der Bundestag tun, zusammen mit dem Bundesrat. Denn diese Liste ist nicht Teil des Erlasses, sondern steht im Gesetz der Abgabenordnung. Und hier kann der Gesetzgeber Zwecke ergänzen, er könnte auch Zwecke streichen. Und aus meiner Sicht muss er dringend Zwecke ergänzen, denn mit der Liste der Zwecke, das ist ja eine politische Entscheidung zu sagen, dieses oder jenes Thema finden wir förderungswürdig. Und da hinkt das Gesetz den politischen Aussagen hinterher.
Ist denn da ein politischer Wille zu erkennen, dass das in Zukunft mal passiert?
Sehr gemischt, muss man sagen. Also einerseits gibt es generell bei den Parteien im Bundestag, bei den Politikerinnen und Politikern eine große Abwehr, an dieses Gesetz ranzugehen. Ich glaube, weil sie Sorge haben, dass dann ganz viele da ihnen auf den Füßen stehen und sagen, wir wollen auch. Wir hatten ja vor 1-2 Jahren Rechtsstreit um Bridge, der gewonnen wurde, dass Bridge gemeinnützig ist. Im Koalitionsvertrag stehen 2 weitere Zwecke, die gemeinnützig werden sollen, Freifunk und E-Sport. Insofern ist da so eine Abwehr, aber es erkennen immer mehr Politikerinnen und Politiker, dass wir Lücken haben in diesem Bereich Demokratieförderung, Menschenrechte für wichtige Themen. Das kann man einerseits ein bisschen nach Parteien sortieren, also die Grünen, auch die SPD und die Linkspartei sind da sehr viel offener als CDU und CSU. Aber es gibt natürlich auch zwischen Politikerinnen und Politikern einer Partei da große Unterschiede. Manchmal auch fachlich, also zum Beispiel die Menschen der CDU, die sich mit Menschenrechten beschäftigen oder mit Engagement, die sehen die Lücken. Und diejenigen, die Finanzpolitik machen oder vielleicht auch Wirtschaftspolitik, die sehen diese Lücken nicht oder wollen sie vielleicht auch gerne haben.
Sie vertreten ja jetzt eine Allianz, in der insgesamt 80 Vereine und Stiftungen vertreten sind. Wie viele von Ihnen könnte denn nun die Gemeinnützigkeit in Zukunft aberkannt werden, ähnlich wie bei ATTAC?
Die Zahl kann man gar nicht nennen, denn Sie haben ja schon nach dem Spielraum der Finanzämter gefragt. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich treffe oft auf Organisationen, wo ich denke, wir haben dies eigentlich geschafft, gemeinnützig zu sein bei dem, was sie tun. Und offenbar hat es da das Finanzamt nicht weiter gestört. Wenn man einfach die Papierlage nimmt, dann ist es so, dass eine ganze Reihe Vereine, auch die in der Allianz organisiert sind, einen Zweck wie Förderung der Bildung oder auch Förderung des demokratischen Staatswesens verfolgen. Und diese Zwecke hat der Bundesfinanzhof im ATTAC-Urteil neu interpretiert und gesagt, wenn ich so einen Zweck verfolge, darf ich nicht mit politischen Forderungen an die Öffentlichkeit gehen. Insofern sind innerhalb unserer Allianz und weit darüber hinaus sehr, sehr viele Vereine betroffen. Also ich sage immer, man kann es nicht zählen. Bundesweit würde ich schätzen, sind es tausende Vereine und Stiftungen. Es gibt bundesweit etwa 600.000 Vereine. Davon ist nur eine Minderheit betroffen, aber eine große Minderheit.
Und warum empfinden so viele Vereine dieses Urteil zu ATTAC als Einschränkung beziehungsweise sogar als Maulkorb? Es ist ja nicht so, dass die verboten werden.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Gemeinnützigkeit nicht haben und Gemeinnützigkeit verlieren. Wenn ich heute einen Verein gründe und gar nicht erst gemeinnützig werde, droht mir auch keine Aberkennung. Ich habe bestimmte Einschränkungen bei der Finanzierung, aber das funktioniert. Also bei uns werden ja Vereine nicht reihenweise geschlossen und Vorstände eingesperrt wie in anderen Ländern. Das ist nicht die Lage in Deutschland. Aber es ist eine Beschränkung der Finanzierungsmöglichkeiten. Wenn ich aber schon gemeinnützig bin und vielleicht auch deshalb, weil ein freundliches Finanzamt gesagt hat, ach, wir packen das alles in den Zweck Bildung, das passt schon. Und dann wird mir die Gemeinnützigkeit aberkannt. Dann ist das ein sehr hoher Preis, denn eine Folge kann unter anderem sein, dass ich Vermögen abführen muss. Dazu gehören die Computer, die Schreibtischstühle, aber auch das Geld, was ich zurückgelegt habe für nächste Projekte. Und das heißt für einen Verein aller Regel den Bankrott.
Das waren Informationen und Einschätzungen von dem Juristen Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Vielen Dank dafür.
HR Info. Politik.
Heute zum Thema zum Wohle der Allgemeinheit, das ATTAC-Urteil und seine Folgen. Die Richter des Bundesfinanzhofes hatten Ende Februar entschieden, ATTAC ist eben nicht gemeinnützig, weil politische Tätigkeit nicht dem Allgemeinwohl dient. Das ist falsch, sagen die einen, denn Vereine wie dieser erfüllen sehr wohl alle Kriterien der Gemeinnützigkeit und man will nur unbequeme Organisationen mundtot machen, indem man ihnen den Geldhahn abdreht. So schrieb der europäische Spitzenpolitiker der Grünen Sven Giegold auf Twitter, das ist ein Alarmsignal für die Demokratie. Das ist richtig, sagen die anderen, denn diese Vereine betrieben keine politische Bildung, sondern versuchten, die öffentliche Meinung im Sinne der eigenen Auffassung zu beeinflussen. Dieser Meinung sind zum Beispiel viele Parteimitglieder von CDU und CSU und fordern seit dem Parteitag im November deswegen zum Beispiel auch eine Überprüfung der deutschen Umwelthilfe. Das Urteil zur Attac hat sie in ihrer Einschätzung bestärkt. Marcel Heberlein, Korrespondent aus Berlin, berichtet.
Die deutsche Umwelthilfe löst mit ihren Klagen für Dieselfahrverbote regelmäßig große Gefühle aus. Bei Autofahrern einerseits, aber auch bei Armin Laschet, dem NRW-Ministerpräsidenten, beim CDU-Parteitag im Dezember.
Wenn dort ein Abmahnverein mit 278 Mitgliedern und 100 Festangestellten das einzige Ziel verfolgt, unsere Städte lahmzulegen beim Diesel, dann müssen wir Klartext sprechen und das nicht weiter dulden.
Zentraler Vorwurf also, die Umwelthilfe ein Abmahnverein. Der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, widersprach da schon im Dezember nicht.
Wir sind ein anerkannter, klageberechtigter Verbraucherschutzverband. Als Teil dessen sprechen wir auch Abmahnungen aus, und zwar dort, wo ökologische Verbraucherschutzvorschriften nicht eingehalten werden. Und eigentlich wäre es Aufgabe der Behörden, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ein Viertel all ihrer Einnahmen macht die Umwelthilfe mit Abmahnungen und Co. Über 2 Millionen Euro im Jahr. Aber darf sie eben auch, erklärt Müller-Krenner.
Wir stecken alle diese Einnahmen in unsere verbraucherpolitische Informationsarbeit und erzielen da keinen Gewinn, was wir ja im Übrigen auch nicht dürften als gemeinnützige Organisation.
Gemeinnützig oder nicht, die CDU will das nochmal überprüfen lassen. Das hat sie auf ihrem Parteitag im Dezember entschieden. Passiert ist seitdem nichts, aber vielleicht bald. Der parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Steffen Bilger von der CDU zum Beispiel, sagte dem Handelsblatt:
Das Urteil wird sicherlich eine Rolle bei der weiteren Bewertung der Gemeinnützigkeit der deutschen Umwelthilfe spielen. Schließlich gibt es gute Gründe zu hinterfragen, ob das Gebaren der deutschen Umwelthilfe noch den Anforderungen der Gemeinnützigkeit entspricht.
Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU, wird auf Twitter noch drastischer. Die Umwelthilfe nennt er eine militante Splittergruppe, die die Bevölkerung drangsaliere. Nach Attac, schreibt er, müsse man als nächstes an die Umwelthilfe ran. Deren Geschäftsführer, Sascha Müller-Krenner, sieht die neuen Anwürfe dagegen gelassen. Das Urteil gegen Attac findet er falsch.
Uns betrifft es aber nicht, weil wir uns hier ganz stark auf unsere satzungsgemäßen Ziele, Umweltschutz und Verbraucherschutz, konzentrieren und gerade im letzten Jahr die Gemeinnützigkeit wieder für die nächsten 5 Jahre vom Finanzamt in Singen bestätigt bekommen haben.
Die Umwelthilfe jedenfalls, so scheint es, hat politisch erstmal wenig zu befürchten.
Die Union möchte also prüfen lassen, ob auch die Umwelthilfe den Status gemeinnützig behalten darf. Wie war das nochmal? Eigentlich dürfen doch die Finanzämter darüber entscheiden. Wie ist es also möglich, dass eine Partei diese Frage stellt? Darüber habe ich mit Imke Diersen gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin von Lobby Control, auch ein gemeinnütziger Verein, der über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der EU aufklären will.
Ja, es mutet tatsächlich sehr seltsam an, dass die Union angekündigt hat, die deutsche Umwelthilfe zu überprüfen in Sachen Gemeinnützigkeit. Das ist Sache der Finanzämter. Und hier mischt sich eine Partei ein, der es nicht passt, dass eine Organisation nicht hinnimmt, dass Grenzwerte bei Autos nicht akzeptiert werden und unterlaufen werden, obwohl sie gesetzlich festgelegt sind. Das ist in der Demokratie wirklich ein ganz schlechtes Spiel.
Jetzt haben wir vorhin auch schon ein anderes Beispiel gehört. Campact hat angekündigt, keine Spendenquittungen mehr auszustellen. Wer konkret muss denn jetzt eigentlich wirklich alles bangen?
Ja, es ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, dass jetzt so unmittelbar nach dem Attac von dem Urteil betroffen war, auch Campact ankündigt, die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Wir fürchten, das ist erst der Anfang. Wir fürchten eine dramatische Kettenreaktion, von der sehr viele Nichtregierungsorganisationen wie Vereine, aber auch gemeinnützige Stiftungen betroffen sein werden. Viele Organisationen, die versuchen, für das Gemeinwohl sich politisch einzumischen, auch schon seit Jahren wichtige Stimmen in unserer Demokratie sind. Und dieses Urteil kann verheerende Ausmaße haben. Wenn diese Organisationen die Gemeinnützigkeit verlieren, bedeutet das, dass sie Steuern nachzahlen müssen, dass sie Fördergelder verlieren, dass sie erwarten müssen, dass ihre Spendeneinnahmen geringer werden. Und das rührt an die Existenzgrundlagen dieser wichtigen Nichtregierungsorganisationen. Und da werden wichtige Stimmen in der Demokratie oder im demokratischen Diskurs fehlen. währenddessen andere Lobbyinteressen wie die der Wirtschaft sehr viel bessere Voraussetzungen haben, im Diskurs gehört zu werden und ihre Interessen zu vertreten. Und das ist ein sehr großes Problem, dass diese Machtungleichgewichte in der Interessenvertretung durch dieses Urteil und die Folgen nochmal verstärkt werden.
Sie haben jetzt gerade die Wirtschaftsinteressen angesprochen. Sie gucken den Lobbyisten ja auf die Finger. Wo findet Ihrer Meinung nach denn tatsächlich eine zu große Beeinflussung der politischen Meinung statt von dieser Seite?
Also in vielen politischen Feldern stellen wir das ja fest. Also die Autolobby ist sehr, sehr stark verflochten mit der Bundesregierung, sowohl personell als auch durch sonstige Zugänge. Sie ist auch finanziell sehr stark. Sie hat ein großes Drohpotenzial durch die Arbeitsplätze, die sie immer wieder mit ins Spiel bringt. Aber auch im Bereich Klimawandel spielen große Konzerne eine sehr große Rolle. Und Unternehmen können ihre Lobbyausgaben zum Beispiel von der Steuer absetzen, währenddessen jetzt durch dieses Urteil des BfH zu befürchten ist, dass die Steuerbegünstigungen für Nichtregierungsorganisationen wegfallen, für Nichtregierungsorganisationen, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen, die sich für die Finanztransaktionssteuer einsetzen, wie ATTAC das getan hat. Das ist wirklich ein großes Problem. Und die Union sollte sich hier aber auch nicht ins Fäustchen lachen und sich darüber freuen, dass kritische, für sie unbequeme Stimmen hier geschwächt werden. Denn es ist zu erwarten, dass es Organisationen im gesamten politischen Spektrum treffen kann.
Was würden Sie denn sagen? Welche Aktivitäten werden denn generell als gemeinnützig eingestuft von denen, die eigentlich nichts aus ihrer Sicht damit zu tun haben?
Naja, wir wissen zum Beispiel, dass die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik gemeinnützig ist. Wehrtechnik, das sagt schon der Begriff, dass das wohl eher nicht im Gemeinwohlinteresse liegt, wofür diese Organisation steht. Oder auch die Stiftung Familienunternehmen, die sich sehr stark eingemischt hat bei der Erbschaftssteuerreform, die sie versucht hat zu verhindern, auch erfolgreich, die Vermögenssteuer nicht möchte. Auch diese Stiftung ist gemeinnützig, vertritt aber die Interessen von superreichen und großen Unternehmen. Der Begriff vermittelt ja eher, dass diese Stiftung den Mittelstand vertritt. Das ist mitnichten so. Es geht hier um Großkonzerne. Und ob das im Gemeinwohlinteresse ist, ist sehr fraglich.
Und wie sieht es mit dem Deutschen Fußballbund aus, also dem DFB? Der ist ja auch ein Verein und gemeinnützig.
Ja, das heißt es jetzt gerade in der Öffentlichkeit. Wir sind uns gar nicht so sicher, ob das stimmt. Es ist ja auch nicht sehr transparent, welche Organisationen gemeinnützig sind oder nicht. Diese Info kann ich so gar nicht bestätigen.
Okay. Aber gibt es denn auch Fälle, die Ihnen bekannt sind, in denen aus verfassungsschutzrechtlichen Bedenken der Status aberkannt bzw. erst gar nicht anerkannt wurde?
Da kann ich Ihnen keinen konkreten Fall nennen. Wichtig ist es aber tatsächlich, das wünschen wir uns auch, dass das Gemeinnützigkeitsrecht so ausgestaltet bleibt, dass Organisationen, die nicht auf dem Boden der Verfassung agieren, die Gewalt anwenden oder auch Verfassungsrechte in Frage stellen, dass die nicht die Gemeinnützigkeit haben. Das finden wir richtig.
Jetzt habe ich auf meinem Zettel noch stehen, Stichwort Organisation Medico International oder Ärzte ohne Grenzen. Das sind Organisationen, die sehr aus einer ärztlichen oder menschlichen Agenda raus agieren. Kann das wirklich sein, dass denen auch so etwas droht, dass ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird?
Das lässt sich jetzt so abstrakt und theoretisch sehr schwer beantworten. Man muss da konkret in die Satzung gucken, auf welchen gemeinnützigen Zwecken gründen sich diese Organisationen, wie sind sie tätig. Aber das ist schon das Problem, dass sich das jetzt nicht so leicht beantworten lässt, denn es gibt im Gemeinnützigkeitsrecht schon sehr, sehr lange eine große Rechtsunsicherheit. Die Große Koalition hat deshalb ja auch zu Recht im Koalitionsvertrag festgelegt, das Gemeinnützigkeitsrecht verbessern zu wollen. Bisher ist überhaupt nichts passiert. Angesichts der Debatte um die DUH und ja, dieser Meinungsmacher aus Reihen der Union gegen die DUH und deren Gemeinnützigkeit muss befürchtet werden, dass die Union nicht mehr gewillt ist, das Gemeinnützigkeitsrecht im Sinne von Zivilgesellschaft zu reformieren. Und es ist ausgesprochen befremdlich, dass der SPD-Minister Scholz, der hier zuständig wäre, sich seit dem BfH-Urteil politisch auch noch nicht geäußert haben. Und wir erwarten von Herrn Scholz wie von der SPD-Spitze insgesamt, dass sie sich sehr stark macht für eine Rechtssicherheit im Gemeinnützigkeitsrecht und auch für eine Klarstellung, dass politische Einmischung von zivilgesellschaftlicher Seite möglich ist und gemeinnützig ist.
Das war Imke Diersen, Sprecherin von Lobby Control. Vielen Dank für das Gespräch. Werfen wir noch einen kurzen Blick über die Landesgrenzen. Die Zivilgesellschaft, in der der Staat seinen Bürgern und Bürgerinnen die Freiheit sichert, sich politisch zu engagieren, ist weltweit alles andere als selbstverständlich. Laut dem Atlas für Zivilgesellschaft gilt Deutschland als eines der wenigen Länder der Welt als offene Gesellschaft. Dazu zählen auch Dänemark oder Neuseeland. Anders dagegen Ungarn, Bangladesch oder China. Hier wird das zivilgesellschaftliche Engagement beschränkt, unterdrückt bzw. komplett verboten. Österreich wurde der Status offene Gesellschaft im vergangenen Jahr aberkannt, wegen staatlicher Angriffe auf Vereine. Das war die Sendung Politik heute zu der Frage, zum Wohle der Allgemeinheit, das Attac-Urteil und seine Folgen. Noch ist in diesem Fall nicht das letzte Wort gesprochen, aber schon jetzt hat es zu großen Verunsicherungen bei vielen anderen Vereinen geführt. Zu Recht, wie wir gehört haben. Und um in der Frage nach der Gemeinnützigkeit Klarheit zu schaffen, braucht es klare politische Ansagen. Wenn Sie diese oder andere Politiksendungen noch einmal nachhören wollen, dann finden Sie den Podcast zum Herunterladen auf unserer Homepage hrinforadio.de. Ich bin Anne Bayer.